Was ist Existenz? Was zeichnet einen Menschen aus? Was ist freier Wille? Und gibt es überhaupt sowas wie die Unfehlbarkeit Gottes? Und was ist der Sinn des Lebens? Schwere philosophische Fragen, deren Antworten wir bis heute noch suchen. Es gibt unzählige Ansätze, Theorien und lediglich Versuche, alles in einen sinnvollen Kontext zu biegen, aber keine definitiven Antworten. Naja, lasst uns heute alle Antworten finden mit The Thalos Principle. Grüß euch! Heute eine etwas andere Folge, nämlich eine kleine Solo-Folge von meiner Seite, dem Amma. Die Jungs sind heute nicht da, zum einen, weil wir uns gerade mitten in einer Pandemie befinden, zum anderen liegt es daran, dass der heutige Brei eher als kleines Intermezzo zu sehen ist. Es ist keine richtige Folge, sondern nur ein kurzer Gedankenaustausch über die Philosophie von The Thalos Principle. Bevor wir anfangen, möchte ich nur sagen, dass ich alles aus diesem Spiel spoilern werde. Wer es also nochmal selber spielen möchte, der schaltet jetzt besser ab. Es ist auch kein Review des Spiels, es geht hauptsächlich um die Philosophie, die in The Thalos Principle steckt. Noch dran? Na gut, legen wir los. Also, The Thalos Principle wurde am 11. Dezember 2014 vom Studio Crow Team entwickelt, also die Leute, die Serious Sam gemacht haben, und von Devolver gepublished. Es ist ein Singleplayer-Puzzle-Adventure, ähnlich wie Portal. Jedoch konzentrieren wir uns in dieser Folge nicht auf das Gameplay, sondern nur um die Lore und wie gesagt auf die Philosophie. Wir beleuchten, wie The Thalos Principle eure Ansichten und Gedankengänge schafft, herauszufordern und warum The Thalos Principle eines der ambitioniertesten und philosophischsten Spiele unserer Zeit ist. Doch was geschieht eigentlich in The Thalos Principle? Ihr wacht in einem wunderschönen paradiesischen Garten auf. Wie ihr selbst erkennt, seid ihr ein humanoider Roboter und eine ominöse, omnipräsente Stimme spricht zu euch. Diese Stimme stellt sich als Elohim dar, was so viel heißt wie Gott in Jüdisch. Er spricht zu euch und sagt, dass er euch aus Staub erschaffen hat. Er sagt euch, dass ihr euch frei bewegen dürft, euch alles zur Verfügung steht, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, alles, was ihr wünscht. Jedoch gibt es eine einzige Regel. Ihr dürft nicht den großen Turm in der Ferne betreten. Elohim warnt euch mit folgenden Worten. Wenn du diesen Turm betrittst, wirst du mit Gewissheit sterben. So streift man durch Elohims Welt, löst Rätsel, bis man merkt, dass die Welt nur eine Simulation ist. Alles ist nicht real. Ihr befindet euch in einem Programm. Das merkt ihr an Glitches, Fehlern und irgendwelchen Ungereimtheiten, die in der Welt auftauchen. Doch was ist nun da draußen in der Realität? Warum sind wir hier? Warum sind wir in einer Simulation? Das erfahren wir durch einen weiteren Schlüsselcharakter, nämlich den Milton Library Assistant. Kurz Milton. Milton begegnet uns im Gegensatz zu Elohim als Computerterminal und wir kommunizieren mit ihm nur via Chatprogramm. Durch ihn lernen wir, dass die Menschheit ausgelöscht wurde. Durch ein Virus. Nein, nicht Corona. Aber einen, der die ganze Menschheit dahingerafft hat. Die Simulation, in der wir uns befinden, soll künstliche Intelligenz erforschen, um die Welt neu zu bevölkern. Milton ist jedoch das Gegenstück zu Elohim. Elohim sieht sein Werk darin, die Simulation am Laufen zu halten, macht alles nach Vorgabe und möchte, dass alles möglichst reibungslos läuft. Milton hingegen fordert euch immer wieder heraus. Er stellt eure Handlungen logisch und höflich in Frage. Er zweifelt an Elohims Zweck und seiner Sinnhaftigkeit. So erkundet ihr den Garten, löst clever designte Rätsel und schreitet im Game voran in historisch anmutenden Levels. Gegen Ende hat man die Wahl. Ihr beugt euch Elohims Willen, bleibt im Garten oder geht zum Turm. Erblickt dort, was verborgen ist, auch wenn es euer Tod ist. Wählt ihr die Ewigkeit im Garten, so werdet ihr dort eingebettet. Ihr dient als Bote für Elohim und die Simulation kann von neuem beginnen. Wählt ihr den Turm, so werdet ihr gelobt. Dass es eure Bestimmung war, Elohim zu trotzen, sich ihm zu widersetzen. Eure Eigenständigkeit und Intelligenz wurde anerkannt und die Simulation ist vorbei. Alles wird gelöscht, euer Bewusstsein wird in einen echten Roboterkörper hochgeladen und die Welt liegt euch zu Füßen. Naja, soweit die Geschichte. In The Thalos Principle geht es also um die Erschaffung von echter, menschengleicher Intelligenz, um diese neue Spezies dann auf die Welt zu schicken. Doch es bleiben Fragen im Raum. Kann ein Roboter überhaupt ein Mensch sein? Bevor ihr das mit einem definitiven Nein beantwortet, bitte ich euch kurz innezuhalten. Lasst mich euch ein paar zusätzliche Fragen stellen. Was, wenn jemand einen Unfall hätte und der wäre so schlimm, dass diese Person seinen Arm verliert und der Arm würde durch eine äquivalent funktionale Armprothese ersetzt? Ist der Mensch noch menschlich? Die meisten würden von euch mit einem klaren Ja antworten. Doch was ist, wenn man einen beschädigten Teil des Gehirns durch eine mechanische Komponente ersetzen würde, um dieses Gehirn wieder voll funktionsfähig zu machen? Ist der Mensch noch menschlich? Gehen wir noch einen Schritt weiter. Was passiert, wenn der Großteil des Körpers nun maschinell ist oder sogar der ganze Körper? Ab welchem Grad akzeptieren wir eine Person als Menschen und wann hört der Mensch auf, Mensch zu sein? Die eigentliche Frage, die im Raum steht, ist: Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen und einer Maschine mit einem identischen menschlichen Bewusstsein? Haben beide das gleiche Lebensrecht? Gehen wir noch einen Schritt zurück. Gucken wir mal auf uns selbst. Wie würdest du dein Ich, dein Selbst beschreiben? Würdest du sagen, dass dein Selbst dein Verstand ist oder dein Körper? Oder geht das sogar über das hinaus? Etwa wie eine Seele? Was uns ausmacht, dafür gibt es keine definitive Antwort. Es gibt jedoch zwei Strömungen über die Theorie des Selbst. Die Theorie der Erinnerung und die Theorie des Körpers. Beide beschreiben auf unterschiedliche Weise, wer wir sind und was uns ausmacht. Die Körpertheorie besagt, dass unser Selbst aus unserer physischen Form besteht, quasi alles, was man sieht, was in uns drin ist. Die Theorie der Erinnerung beschreibt wiederum, dass die Kette all unserer Erfahrungen und Erlebnisse, also unsere Erinnerung, uns erst zu uns macht. Nehmen wir den Film Matrix als Beispiel für beide Theorien. Wenn wir die Körpertheorie befolgen, können wir sagen, dass Neo in der Matrix wie in einem Traum war und erst durch die Erlangung seines Körpers in der Realität zum echten Neo wurde. Doch wiederum die Erinnerungstheorie würde sagen, dass er immer schon der echte Neo war, da seine Gedanken und Erinnerungen sich nicht verändert haben. So auch der Videospieler. Er ist ein Teil beider Theorien. Als Gamer erleben wir das Medium Videospiel anders als Filme zum Beispiel. Wir sind nicht der passive Voyeur, sondern können aktiv unser Handeln beeinflussen und auch im Spiel interagieren. Und jedes Erlebnis ist ganz individuell von Spieler zu Spieler. Es ist die Verschmelzung aus dem Charakter, um den es sich im Spiel handelt, und der Person, die den Controller hält, um diesen zu steuern. Zusammen erst ergeben sie den Spieler. So auch in The Thalos Principle. Bis hierhin sind wir uns einig. Der Spieler ist ein simuliertes Wesen, ein Programm, wenn man es genau nimmt. Genauso wie Elohim und Milton. Sie sind zwei Seiten einer Medaille. Elohim überschaut die Simulation, ist fest an die Regeln des Codes gebunden und sorgt dafür, dass alles rund läuft. Sein Sinn ist, die Simulation aufrechtzuerhalten bzw. die Existenz am Leben zu erhalten. Milton ist wie Elohim. Es ist eine KI, die nach den Regeln seiner eigenen Programmierung spielt. Er geht aber einen ganz anderen Weg. Für ihn gibt es keinen Sinn. Seine Weltanschauung ist nihilistisch und er bezweifelt alles. Wo Elohim einen Sinn in der Existenz selbst sieht, sieht Milton keinen Sinn im Leben, da er keine Ziele kennt. Und der Spieler ist irgendwo dazwischen. Den Charakter, den man spielt, der hat keine Merkmale oder auch keine Hintergrundgeschichte. Er ist ein unbeschriebenes Blatt. Man spielt sich selbst. Und mittendrin befindet man sich in einem innerlichen Dilemma, wie man jetzt Glauben schenken sollte. Elohim oder Milton? Nun, das ist nicht so ganz einfach. Daher lasst mich einen dritten begleitenden Charakter vorstellen. Alexandra Drennan. Eine Ingenieurin, die die künstliche Welt miterschaffen hat. Sie hört man in verschiedenen Audiologs, die man während des Spiels finden kann. Sie hat sich als Ziel gesetzt, eine künstliche Intelligenz zu kreieren. Eine echte. Sie erwähnt immer wieder, dass die Intelligenz nicht nur einfache Problemlösung ist. Intelligenz ist viel mehr als das. Intelligenz ist, Dinge zu hinterfragen, anzuzweifeln und seine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Es ist die Möglichkeit, die eigene Existenz zu hinterfragen. Doch ohne diese Eigenschaften ist man nur ein sehr effektiver Sklave, gebunden an seine Programmierung. Kurz gesagt, es fehlt der freie Wille. Menschen haben diese Gabe, selbstständig zu denken und moralische Entscheidungen zu treffen, bevor sie handeln. So können sie abwägen und so agieren, wie sie selbst und ihr eigenes Urteilsvermögen es für vernünftig halten. Wenn also ein Roboter, also eine Maschine, diese Fähigkeiten besitzt, ist sie dann gleichwertig mit einem Menschen? Wenn ein Roboter oder eine künstliche, echte Intelligenz einen Menschen und seine Erfahrungen nachahmen kann, sowohl geistig als auch körperlich, wie außergewöhnlich ist dann überhaupt die menschliche Spezies an sich? Wenn das menschliche Bewusstsein aus digitalen Daten repliziert werden kann, ist es dann möglich, dass der Mensch gleichzusetzen mit einer Maschine ist, nur eben aus organischen Daten bestehend? Schließlich haben DNA-Stränge, Synapsen im Gehirn keine andere Funktion als Daten zu speichern bzw. diese weiterzugeben. Nur statt Metall ist es eben Fleisch. Was unterscheidet uns im Falle einer gleichwertigen Bewusstseinsebene voneinander? Beziehungsweise, warum sollte auch das Konzept einer Seele nur an das Fleisch limitiert sein? Ist es nicht das Bewusstsein, was eine Seele ausmacht? Und was passiert bei der Auslöschung der Daten? Kommen Roboter oder Maschinen, die so eine Bewusstseinsebene erreicht haben, in einer Art Jenseits, in einer Art Himmel oder auf eine höhere Bewusstseinsebene? Und wenn eure Antwort Nein ist, gilt das dann auch für den Menschen? Löschen wir uns dann nicht einfach aus wie Maschinen? Die Frage, die ihr euch nur selber beantworten könnt, ist: Wenn Mensch und Maschine ebenbürtig im Verstand, freien Willen und Emotionen sind, gibt es überhaupt einen Unterschied? Ich persönlich sage Nein. Und das macht die menschliche Spezies austauschbar. Der Glaube der Menschen, sie seien die Spitze der Evolution, die Herrscher der Welt, wird so massiv durch diese Überlegung in Frage gestellt. Und was noch viel unangenehmer ist, sie haben sogar die Fähigkeit, uns zu übertrumpfen als neue Spezies. Das Thema künstliche Intelligenz ist in The Thales Principle mit Abstand das am weitesten gefächertste und ist auch das Kernthema. Jedoch, so wie ihr bestimmt schon mitgekriegt habt, strotzt The Thales Principle nur so von biblischen Referenzen. Allein schon der Name Elohim, was zu jüdisch Gott bedeutet, ist der stärkste Indikator dafür. Tatsächlich bedient sich The Thales Principle aus der Schöpfungsgeschichte und stellt diese gar nicht mal in Frage, sondern erklärt diese logisch. Ähnlich wie in den biblischen Schriften, in denen Adam von Gott aus Erde erschaffen wurde, so wird euch gesagt, dass Elohim euch aus Staub erschaffen hat. Und wie im biblischen Adam wird euch auch gesagt, dass ihr euch durch diesen Garten frei bewegen dürft und euch frei steht zu machen, was ihr begehrt. Jedoch gibt es halt eine Regel: Ihr dürft nicht in den Turm. Man merkt hier schnell die Analogie zum Baum des Wissens in der Bibel. In dieser warnt Gott Adam und Eva, von diesem zu speisen, da man den Unterschied zwischen Gut und Böse erkennt und ebenfalls sterben würde. Die Geschichte und Setting von The Thales Principle weist deutliche Parallelen zum christlichen bzw. jüdischen Glauben, zur Bibel und vor allem zur Entstehungsgeschichte. Eines der Themen in Garten Eden ist, dass Gott den Menschen nach seinem Abbild schuf. Dies hat facettenreiche Bedeutungen, aber wir konzentrieren uns nur auf die, die für uns jetzt gerade relevant sind. Und nämlich, dass man Ordnung aus dem Chaos schöpfen kann. Das ist das Abbild bzw. die Kraft Gottes. Doch was heißt das jetzt im Klartext? Menschen können durch Handlung, Kommunikation die Bürden des Lebens meistern. Sie schaffen es, eine Ordnung in das Chaos zu bringen. Die Tatsache, dass man durch Worte jene Ordnung aus dem Chaos errichten kann, ist ebenfalls in der Entstehungsgeschichte der Bibel enthalten. Am Anfang steht in der Bibel geschrieben: Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sah, dass Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis. Es ist die Kraft aus dem Chaos, hier die Finsternis, eine Ordnung zu schaffen. Eben das Licht. Interessanter ist aber, was das Johannesevangelium im Logos am Anfang stehen hat. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Somit haben wir das Wort gleichgestellt mit Gott. Denn Elohim spricht zu dir im Verlauf des Spiels über jene Worte. Einmal die Worte in Bezug auf das Sein. Ich zitiere auf Englisch: These worlds and we within them are made of words, hidden words, invisible for you, yet part of all things. Also übersetzt: Diese Welten und wir in ihnen bestehen aus Worten, unsichtbare Worte, unsichtbar für dich, jedoch allgegenwärtig. Wenn wir diese These verfolgen, Gott ist allgegenwärtig, hat diese Aussage mit der gerade genannten Gleichstellung von Gott und Wort eine Bedeutung, die später aber noch mehr Gewicht haben wird, als ihr glaubt. An einer anderen Stelle wiederum spricht Elohim von etwas, was in der Bibel am Anfang stand. Ich zitiere auf Englisch: Long ago I shaped these lands according to the purpose of the hidden words. Thus all things have meaning where before there was only chaos. Was so viel übersetzt heißt wie: Vor langer Zeit schuf ich diese Ländereien nach der Bestimmung der Worte. All jene Dinge haben eine Bedeutung, wo davor nur Chaos herrschte. Wenn wir uns rückentsinnen und das Wort gleich Gott ist, so kann Elohim nicht Gott sein. Er war zwar der Architekt jener Welten, jedoch hat er sich an die Worte gehalten, die allen Anschein nicht von ihm da waren. Wisst ihr noch, was wir am Anfang besprochen haben, dass diese Welt nicht real ist, sondern eine Simulation? Denkt an Codezeilen. Und die Aussage von Elohim ergibt mehr Sinn. Die Bestimmung der Worte, nach denen er alles erschaffen hat, es ist ein Quellcode. Doch wer sind nun die Erschaffer der Welt oder Elohim? Wir sind es. Wir Menschen. Wir sind die Götter, die nun gestorben sind. Und was wir momentan versuchen, ein Abbild unserer selbst zu kreieren. So wie Gott damals Adam nach seinem Abbild schuf. Wie wir alle wissen, wurden Adam und Eva verführt, nämlich von der Schlange im Garten Eden. Es ist universell zu verstehen, dass die Schlange ein Symbolbild für den Teufel bzw. Luzifer in jeder Form höchstpersönlich ist. Die Schlange behauptet, dass man erst durch die Erkenntnis von Gut und Böse erleuchtet wird und somit selbst auf die Stufe eines Gottes gestellt wird. Milton versucht eure Auffassung von der Welt, Elohim und euch selbst permanent herauszufordern. Der Name Milton ist nicht mal zufällig gewählt. Es ist eine Referenz zu John Milton, der das epische Gedicht Das verlorene Paradies oder auf Englisch Paradise Lost geschrieben hat. Dort geht es nicht nur um den Garten Eden, sondern auch die Vorgeschichte dessen und die Entstehung des Universums. Jedoch primär um Luzifer und dessen Abstieg in die Hölle, seine Rebellion gegen Gott. Luzifer wird in dem Gedicht viel dreidimensional dargestellt, obwohl er klar und deutlich der Antagonist ist. Man erkennt seine Qualitäten in Bezug auf Intelligenz, Rhetorik und der Treue zu sich selbst. Und das Selbst des Teufels und Luzifers ist halt eben das Negative, der Zweifel. Die Ansicht, dass das Leben so ungerecht und grausam ist, dass die Existenz an sich nie hätte passieren können. Genauso denkt Milton. In The Thalos Principle können die Gespräche mit Milton aber anfangs täuschen. Die Debatten mit Milton verlaufen anfangs höflich, logisch, jedoch im Verlaufe des Spiels wird Milton immer aggressiver, stellt eure Aussagen immer mehr in Zweifel und versucht jede optimistische Bemerkung ins Negative zu ziehen. Er spricht zwar die Wahrheit, jedoch aus einem ultimativ dunklen und düsteren Blickwinkel. Nach einigen Interaktionen mit Milton spricht Elohim direkt zu euch mit folgenden Worten, ich zitiere Englisch: "Do not think I not know the deceiver slithering through the hidden words." Was so viel übersetzt heißt wie: "Denke nicht, ich wisse nicht über den Täuscher Bescheid, der sich durch die versteckten Worte schlängelt." Und diese Wortwahl ist absolut nicht zufällig gewählt, wie wir erfahren haben. Es ist wiederum eine Parallele zur Schlange bzw. zum Teufel. Mit diesem Wissen kommen wir letztendlich zum letzten Puzzlestück, zum Großen des Ganzen. In der Bibel haben Adam und Eva die Worte der Schlange abgewegt und entschlossen sich, die Früchte zu essen und somit wissentlich Gott zu trotzen. In The Thalos Principle hat man die Wahl, nach Elohims Wünschen zu leben oder eben jene Spitze des Turms zu erklimmen. Das Konzept des freien Willens ist das Wichtigste in dieser Diskussion hier. Gott gab dem Menschen freien Willen und gab ihnen die Macht, alles zu tun, was ihnen beliebt, obwohl er seine Kreation in gesegneter Unwissenheit hätte leben lassen können. Doch warum? Warum der freie Wille, wenn die Gefahr des Widersetzens doch so hoch ist? Im Spiel findet man ein interessantes Dokument, welches die Philosophie des freien Willens untermauert. Es ist ein Auszug vom Autor William Blake namens Die Hochzeit von Himmel und Hölle. Zitat: "Ohne Gegensätze gibt es keine Entwicklung. Anziehung und Abstoßung, Vernunft und Energie, Liebe und Hass sind notwendig für das menschliche Dasein. Diesen Gegensätzen entspricht, was die Gläubigen Gut und Böse nennen. Gut ist das Passive, das der Vernunft gehorcht, Böse das Aktive, das der Energie entspringt. Gut ist Himmel, Böse ist Hölle." Zitat Ende. Das Phänomen der Gegensätze ist universell in der menschlichen Wahrnehmung. Sie sind wichtig, um allen Dingen eine Dimension zu geben, sei es im Positiven oder im Negativen. Es ist die Perspektive, die unserer Wahrheit erst eine Gestalt gibt. Es kann kein Licht geben, wenn es keine Dunkelheit zu erleuchten gibt. Es kann keine Liebe geben, die sich nicht dem Hass widersetzen kann. Der biblische Gott wusste, dass er nur eine ehrliche und liebende Gefolgschaft mit den Menschen kreieren konnte, wenn er ihnen den freien Willen gibt. Wenn er ihnen die Gegensätze bewusst machen würde, sonst würden sie nur geistlose Sklaven sein, denen befohlen wurde, Gott zu folgen, jedoch nicht aus freien Willen, unwissend über Gut und Böse, oder auf The Thalos Principle zu projizieren, es wären sehr effektive Sklaven, gebunden an die Kodierung. Daher muss auch die Möglichkeit sein, gegen Gott negativ zu agieren, die Möglichkeit zu hinterfragen und aus dem eigenen Willen zu entscheiden. Es kann keine echte Liebe entstehen, wenn es auch nicht negative Elemente gibt, um eben jener Liebe eine Dimension zu geben, die eigene willentliche Entscheidung zu lieben, trotz negativer Aspekte. Denn nur so kann diese wachsen, besser gesagt, sich entwickeln. Daher gibt man uns in The Thalos Principle die Wahl, sich Elohim zu widersetzen und den Turm zu beschreiten. Oben angekommen erkennt man, dass es der Plan von Anfang an war. Wir sollten uns widersetzen, aus eigenem Willen, aus eigener Entscheidung, und wir werden aus der Simulation in die echte Welt geladen, eine Transzendenz. Doch was hat nun dieses Element mit der Bibel zu tun, wo doch alles in diesem Spiel so nahe dran angesiedelt ist? Was hat eine Transzendenz damit zu tun? Nun fließen die Elemente freier Willen, das Abbild Gottes und der Täuscher zusammen. Dadurch entsteht die theologische Frage, die sehr unbequem für manchen sein könnte. Wenn der biblische Gott das Universum geschaffen hat, es mit Gegensätzen gefüllt hat, den Menschen mit freien Willen erschaffen hat und er allwissend ist, wusste er, dass die Menschen ihn zwangsläufig hintergehen würden, dass diese dann verbannt werden oder, wie ich Elohim bzw. Gott zitieren würde, sicherlich sterben würde. Schlimmer noch, war der Abstieg des Menschen in die eigenständige Bewusstseinsebene eine notwendige Tragödie. Jedoch, wie sollten sonst Adam und Eva ihre Limitierungen ablegen, unter denen sie sich die ganze Zeit befunden haben? Wie könnten sie sonst aufhören, nur ein effektiver Sklave zu sein, um eben jene wahre Liebe bzw. Hingabe zu Gott zu erhalten? Um das Licht bewusst und willentlich zu wählen anstelle der Dunkelheit? Wie es aussieht, gab es nur eine Möglichkeit. Man muss Gott trotzen und den freien Willen erlangen, um dann aus freien Herzen zu entscheiden, ob man Gott folgen will. Im Fall von The Thales Principle, um frei zu sein. Für viele klingt das jetzt so, als würde ich jetzt eine große Lobpreisung für die Bibel machen, dem ist aber nicht so. Ich bin selbst Agnostiker. Ich ziehe nur die Parallelen zwischen der Bibel und The Thales Principle. Das nochmal als Klarstellung. Für viele Spieler war The Thales Principle auch aufgebaut auf einer atheistischen Basis. Denn es wäre ja Kritik am Christentum, an Gott selbst und an seiner Unstimmigkeit. Quasi ein Statement für Atheismus. Schließlich soll man sich ja Elohim widersetzen und Gott an sich versucht, den Spieler die ganze Zeit zu beschränken, mit Lügen zu füttern. Zudem zweifelt Milton stetig Elohim an und wirkt wie ein heroischer Underdog. Und aus dieser Perspektive ist es sogar relativ plausibel. Jedoch, wie alles, was wir gehört haben, entscheidet die Perspektive, wie man diese Elemente bewertet. The Thales Principle reflektiert wiederum das traditionelle Konzept der Religion und beleuchtet das Wissen aus einer anderen Perspektive. Zudem darf man nicht vergessen, dass Milton keine ausgewogene Perspektive in seinen Anzweiflungen gegen Elohim hat. Er zeigt seine Limitierung, nämlich dass er alles anzweifelt, ohne zu versuchen, eine andere Sichtweise auf die Dinge zu bekommen. Auch wenn Zweifel durchaus nützlich sind, ist Milton an einem so dunklen Ort, dass er nur noch zweifeln und verzweifeln kann. Er versinkt in einer existenziellen Angst, in Depression. Aus seinen Worten kann man nichts konstruieren, nur vernichten. Wo Elohim der blinde Befolger der Befehle ist, so hat Milton die Welt und sich selbst aufgegeben. Beide haben ihre Limitierungen und wir sind dazwischen, zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Dunkelheit, ausgestattet mit freiem Willen. Das alles in Betracht gezogen hat Elohim bzw. die Menschen oder Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Ein Wesen, das selbst entscheiden kann und das sich stetig seiner Limitation entledigt. Es strebt nach Höherem, nach Transzendenz, um letztendlich über sich selbst zu wachsen. So wie alles im Leben vergänglich ist, ist auch die Simulation und somit Elohim vergänglich. Ist somit Gott auch vergänglich? Schließlich wird alles irgendwann sterben. Selbst das Universum selbst wird irgendwann sterben. Daher ist es eventuell nur logisch, dass Gott uns erschaffen hat, damit wir irgendwann jene Transzendenz eben erreichen, um selbst dann Leben zu kreieren. So wie wir es schon mit unseren Kindern machen. Wir schenken ihnen Leben und wollen, dass sie über sich hinauswachsen, selbst denken und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkennen. Es ist scheinbar ein universeller natürlicher Zyklus, der sich überall immer wiederholt. Was wäre, wenn wir schon kurz davor sind? Zumindest in The Thales Principle ist es schon geschehen. Die Menschen sind gestorben und sie hinterließen die Roboter, zumindest den Versuch, eine KI zu erschaffen. Dies sind unsere vollwertigen Nachfahren und nicht bloße Kopien. Diese Roboter sind unser Abbild. Doch was ist jetzt der ganze Sinn dahinter? Leben zu erschaffen um des Lebens willen? Milton sieht zum Beispiel keinen Zweck im Leben und verflucht die Existenz an sich. Elohim kreiert Leben, weil es ihm so befohlen wurde. Und die Menschen haben Elohim aus der Not erschaffen, um Nachfahren zu kreieren. Doch ist der Sinn der Existenz ein ewiger Zyklus, das Leben erschaffen und sterben? Nach Milton ist dieses Konzept der Existenz nur der Existenz willen. Was ist das Ziel des Ganzen? Um dies zu beantworten, finden wir in The Thales Principle versteckte Textdokumente, die Philosophie von Straton von Stageria. The Thales Principle beschreibt Straton als materialistischen Philosophen aus Griechenland zur Ära von Aristoteles. Der Materialismus in der Philosophie geht davon aus, dass selbst Gedanken, Gefühle und das Bewusstsein selbst auf Materie zurückgeführt werden können. Der Materialismus besagt, dass die Welt um den Menschen herum und die ganzen ablaufenden Prozesse ganz ohne Gott funktionieren. Straton war bei den Philosophen natürlich nicht sonderlich beliebt, da er daran glaubte, dass beobachtbare Beweise höher gestellt sind als der persönliche Glaube. Doch der wichtigste und entscheidendste Punkt von Straton ist, dass er gar nicht real ist. Straton von Stageria hat nie existiert. Das Spiel gibt nicht mal Hinweise darüber, dass er nicht real ist. Es versucht sogar, seine Spuren zu vertuschen, indem es sagt, dass die meisten seiner Werke in einem Feuer von Alexandria vernichtet wurden. Daher ist er so wie Milton und Elohim. Er ist kreiert vor den Machern der Simulation. Doch warum ein Philosoph in Textform? Nun, wenn man die Aussagen von Personen hört, stellen wir sie gerne mal in Frage. Jedoch bei historischen Figuren, gerade den griechischen Philosophen, gibt man bereitwillig eine gewisse Autorität. Es klingt valider, wenn es aus dem Mund einer realen, historischen Figur kommt. Daher wurde Straton so konzipiert. Der fiktionale Philosoph sucht nach der Wahrheit und nicht nach dem Ideal. Und selbst wenn die Wahrheit unkomfortabel ist, er geht vom Standpunkt von Sokrates aus. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Milton und Elohim sind sich uneinig, was der Zweck des Lebens ist. Wo Elohim sich an seine Programmierung klammert und diese als erfüllend ansieht, so sieht Milton darin keinen Zweck und gar kein Ziel. Straton geht einen anderen Weg. Auch wenn wir nicht sagen können, was dem Leben einen Sinn gibt, wenn es überhaupt einen gibt, macht es das Leben dennoch nicht weniger lebenswert. Er verkörpert die Balance zwischen den beiden und gibt dem Spieler eine Sichtweise zwischen den beiden Extremen. Es ist die Suche nach der Wahrheit, die Elohim sich scheut anzunehmen und Milton weigert anzunehmen. The Thalos Principle hat, wie wir wissen, zwei Enden, je nachdem, wie man sich entscheidet. Man hat die Wahl, Elohims Wünschen zu folgen und sein Bote zu werden und dafür ewiges Leben zu bekommen, oder man besteigt den Turm, um Transzendenz zu erlangen, aus der Simulation auszubrechen und diese zu beenden, um frei zu sein. Die Frage stellt sich, welches Ende nun das Gute oder das Schlechte ist. Die Antwort ist simpel wie kompliziert. Es gibt kein Gut und Böse. Es gibt nur ein korrektes und ein nicht korrektes. Wählen wir die Hingabe zu Elohim, so wird die Simulation sich wiederholen. Immer und immer wieder. Ein Zyklus des ewigen Erhaltens. Jedoch ohne Wachstum, ohne Fortschritt. Man ist verdammt, auf ewig den gleichen Zyklus immer zu wiederholen. Wählen wir die Transzendenz, so stirbt Elohim. Die Welt, in der wir geboren wurden und stehen alleine, aber erhalten die Chance, etwas Neues zu kreieren, etwas Neues zu erschaffen. Auch mit der Option zu scheitern. Jedoch schenkt diese Option etwas Grundlegendes, was die andere Option nicht schafft. Hoffnung. Elohim wurde das Ziel gegeben, sich an den Code zu halten und ihm zu folgen, wodurch er sich sicher fühlte. Milton wurde kein Ziel gegeben, worum er nach und nach immer bitterer und nihilistischer wurde. Beide fragen sich aber nicht, ob es überhaupt ein Ziel geben muss. Nehmen wir mal den expressionistischen Künstler Jackson Pollock. Seine Bilder sind Meisterwerke und auf den ersten Blick scheinen sie ohne Ziel gemalt worden zu sein. Doch wer sagt, dass es ein Ziel geben muss? Seine Kunst musste nur existieren. Nicht jeder Pinselstrich musste eine Bedeutung haben. Das Wichtigste war nur, dass Pollock sie malte, ihnen Leben schenkte. Daher ist ein vordefinierter Grund im Leben gar nicht notwendig. Das Privileg, am Leben zu sein, gibt dem Leben einen Sinn. Wir haben die Macht, unserem Leben selbst einen Grund zu verleihen, den Pfad auszuwählen, in den wir gehen wollen. Egal ob Mensch oder Maschine, die Essenz von The Thalos Principle basiert auf etwas Simplen: Balance. Der Glaube, ob Religion, der Staat, andere Menschen oder die Liebe, kann einem Sicherheiten geben und ein moralischer Kompass sein. Jedoch zu viel macht einen blind und eben zu einem geistlosen Sklaven oder einem effektiven Sklaven, der sich nach dem Code richtet. Es geht darum, die Dunkelheit zu erkennen, aber nicht in dieser zu versinken. Zweifel und etwas zu hinterfragen ist wichtig für unseren geistigen Fortschritt, unsere eigene Evolution, unsere Transzendenz. Der freie Wille entscheidet, welchen Weg wir gehen. Ob wir nun ins Extreme rutschen und uns von unseren Limitierungen anketten lassen, oder ob wir diese ehrlich konfrontieren und durch die Balance zweier Dimensionen über uns hinauswachsen. Lebt nicht nach der Suche nach einem Grund. Evaluiert euer Leben. Seid kritisch zu euch selbst, aber genießt das Privileg, am Leben zu sein. Lebt euretwillen. Das ist The Thalos Principle. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Intermezzo, dieser kleine philosophische Brei gefallen. Schreibt in die Kommentare, schreibt uns auf unseren Social-Media-Plattformen, was ihr darüber denkt, was ihr haltet, was eure Theorien zu diesem Spiel sind. Und lasst uns wissen, ob wir mehr solcher kleinen Intermezzos machen können, weil jeder von uns hat viel zu sagen. Jeder von uns hat so eine Kleinigkeit, die er gerne loswerden wollen würde. Würde uns freuen, wenn wir dann ehrliches Feedback von euch kriegen würden. Ansonsten abonniert unsere Kanäle auf YouTube, Instagram, Facebook. Gebt uns bei iTunes eine Bewertung, eine ehrliche Bewertung. Aber wir freuen uns immer über 5-Sterne-Bewertungen, denn das pusht natürlich die Reichweite von uns ein bisschen nach oben. Und wir wollen ja so vielen Menschen wie möglich den Brei zum Schmecken geben. So, das war's erstmal von meiner Seite. Der nächste Brei kommt natürlich mit allen Pixeln wieder. Deswegen schaut auf jeden Fall rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.